Zum goldenen Meerschweinchen, dein digitales Stammlokal mit Patrick und André.
Ja, guten Morgen, liebe Meerschweinchen, und auch guten Morgen, André. Wo bist du denn gerade?
Guten Morgen, ich sitze wie immer in meinem Todstudio auf dem Feld mit einer Kanne Kaffee und genieße den Sonnenschein und freue mich auf die heutige Podcast-Folge.
Die heutige Podcast-Folge möchte ich mal beginnen mit einer Geschichte, die ich letztens gelesen habe, irgendwo in einem Artikel. Und dann hat sich das, also haben sich mehrere Leute auch in irgendwelchen Foren auch zu diesen Sachen geäußert. Und zwar so eine, also die klingt wie so eine schlechte Mystery-Geschichte, aber es scheint was dran zu sein. Und zwar berichtet diese Geschichte von einem Vorfall aus den USA. Vor etwa 10 Jahren ist, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ich glaube Neil irgendwas, der war in einem Hotel und abends an der Bar wurde von einer netten Dame angesprochen und die beiden hätten dann einfach ein bisschen was gemeinsam getrunken. Und das Nächste, an was er sich erinnern kann, ist, dass er aufwacht in seinem Hotelzimmer in der Badewanne, also nackt in der Badewanne liegend, die randvoll mit Wasser ist und auch mit Eiswürfeln. Er ist leicht festgebunden, sieht nach links, nach rechts und sieht einen Zettel, auf dem steht, dass er sich nicht stark bewegen soll, dass er mit dem Telefon neben sich diese Nummer anrufen soll, die auf dem Zettel steht, den Notarzt, denn es sei ihm eine Niere entfernt worden. Das heißt, er ist reingelegt worden, also auf die übelste Art, und er ist Opfer von sogenannten Nierendieben gewesen. Geile Story, oder?
Wahnsinn, okay. Bin so ein bisschen schockiert. Also warum? Eigentlich gibt es schon die ersten Sonnenstrahlen am Morgen gerade und ich habe gedacht, geil, jetzt wärme ich mich so ein bisschen auf und durch die Story läuft mir jetzt eiskalt den Rücken runter.
Das könnte auch sein, dass einfach, keine Ahnung, dass dir gerade so ein Vogel von dem Ast aus Pipi auf dem Rücken macht. Auf jeden Fall, wie komme ich auf diese Geschichte? Wir hatten beide, glaube ich, genauso wie ihr alle draußen als Hörer, die Chance in Zeiten des Lockdowns durch Corona, euch mit vielen Nachrichten zu befassen. Mit ganz, ganz vielen Nachrichten. Und die Frage ist natürlich, sind alle Nachrichten wahr? Vor allem in sozialen Medien schwirren Warnungen herum, schwirren Aussagen herum. Selbst von einem US-amerikanischen Präsident kommen teils seltsame Aussagen. Und es wird meistens ein ganz klarer Begriff dafür verwendet, für die Themen oder für die Erzählungen, die doch fernab von, ich sag mal, von neutral betrachtet, von logischer Natur sind. Es geht um Verschwörungstheorien. Und genau über dieses Thema Verschwörungstheorien möchten wir heute in dieser Folge sprechen.
Ja, und der Patrick, der wird bei diesem großen Thema unser Moderator sein. Er hat sozusagen den Aluhut auf. Und ja, ich frag mich auch die ganze Zeit der Corona-Krise, ja, ich verstehe, ich soll zu Hause bleiben, die ganze Wirtschaft fährt runter weltweit und es wird in den Medien eigentlich auch alles ganz gut erklärt. Es gibt viele Infizierte, das ganze Virus ist ziemlich tödlich. Ja, aber irgendwo im tiefen Innern gibt es dann doch so eine fragende Stimme, die dann sagt, hä, also weiß nicht, passt das alles irgendwie zusammen? Man möchte dann auch ein bisschen kritisch sein. Wir alle sollten ja auch kritisch sein grundsätzlich. Und dann fängt man an zu recherchieren und stoßt dann auf die witzigsten Theorien, aber auch auf interessante Fakten, die man einfach so normalerweise, glaube ich, gar nicht mitbekommt. Ja. Ist halt die Frage, ich weiß nicht, Patrick, wann sagt man jetzt Verschwörungstheorie zu etwas? Und wann ist es Fake News oder wann sind es einfach nur ein paar Ungereimtheiten? Ich habe keine Ahnung, muss ich sagen.
Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und herausgefunden, dass es ehrlich gesagt auch eine ziemlich interessante Form von Definitionen gibt. Es gibt dort eine ganze Menge. Es gibt erst einmal den Begriff Verschwörung an sich, der beschrieben und definiert wird. Und eine Verschwörung bedeutet im weitesten Sinne, dass du Personen hast, die eine gemeinsame Absicht haben und sich gemeinsam verbünden, meistens ein politisches Ziel durchsetzen wollen. Es geht zum Beispiel um das Stürzen von Regierungen. Und da geht es noch nicht darum, ob es stimmt oder nicht stimmt. Es geht um diese Gruppierung an sich. Es gibt ein Beispiel aus der Historie, das klar belegt ist. Und das ist die Ermordung von Caesar. Das war eine Verschwörung gegen ihn. Da gibt es den ganz großen Begriff Verschwörungstheorie. Das bezeichnet einfach den Versuch, dass ein Ereignis, ein Zustand oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung erklären soll. Und jetzt wird es interessant. Es haben sich unfassbar viele Menschen mit diesem Thema auseinandergesetzt, Forscher auseinandergesetzt, Historiker. Und die haben versucht, erst einmal dieses Wort etwas zu, ich sag mal, defragmentieren. Es gibt einen Historiker, der heißt Richard Hofstadter. Ich weiß nicht, ob er verwandt ist mit Leonard Hofstadter von Big Bang Theory. Ich glaube mal nicht. Verschwörung, wer weiß. Er sagt, wir sollten erstmal bei dem Begriff anfangen. Wir sollten es Verschwörungsfantasie benennen und beschreibt das auch unter anderem damit, dass das Weltbild von vielen sogenannten Verschwörungstheorien apokalyptischer Natur, aber auch paranoider Natur ist. Dann gibt es Armin Pfahl Traugber, der ist Politikwissenschaftler aus Deutschland und der sagt auch, dass der Begriff Theorie an sich einfach nicht passt, weil er sagt, dass Theorie in der Wissenschaft sowas bedeutet wie breit entwickelte, rational begründete Aussagen. Da kennen wir ja ganz, ganz viele Sachen. Die Urknalltheorie, keine Ahnung, wir beide sind Ingenieure, wir haben, glaube ich, von ganz vielen Theorien gehört, die auch nach wie vor Grundlage sind für technische, physikalische, chemische und so weiter Phänomene in der Natur. Er sagt, wir sollten verschiedene Begriffe benutzen. Und jetzt kommen so die letzten drei Begriffe und dann höre ich mal wieder auf mit meinem Vortrag. Es gibt den Ansatz zu sagen, eine Verschwörungshypothese, sprich eine falsifizierbare Aussage über die Wirkung einer denkbaren Verschwörung, die aber offen für Korrekturen durch empirische Gegenbelege bleibt. Dann gibt es noch das Gegenstück, die Verschwörungsideologie, eine nicht falsifizierbare Aussage über eine angebliche Verschwörung. Und dann gibt es noch den sogenannten Verschwörungsmythos. Und das ist quasi die Verschwörungsideologie, aber in einer übersteigerten Form.
Okay, und was nützt uns das jetzt, wenn wir die ganzen Unterschiede kennen? Ich meine, grundsätzlich wird doch immer von Verschwörungstheorien geredet.
Weil es einfach ist, ja. Das Problem ist einfach, dass Verschwörungstheorie meistens abwertend verwendet wird. Und nicht unbedingt, und ich sag mal, dass das Wort Theorie einfach mit abwertet und nach unten zieht. Und das Wort Theorie ist, wie gesagt, wissenschaftlich bedingt eigentlich, sehr positiv belegt. Ich glaube, da geht es einfach darum, dass man versucht, die Sachen einigermaßen präzise abzustecken. Aber bleiben wir mal bei dem großen Oberthema nochmal, Verschwörungstheorie an sich. Mhm. Nochmal zurück, Verschwörungstheorie bedeutet erst einmal, dass ein Versuch besteht, ein Ereignis oder einen Zustand oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären. Es gibt aber noch zwei andere Sachen. Es gibt die sogenannte Hoax oder Hoax. Ja, und das sind sogenannte scherzhaft gemeinte Falschmeldungen. Fällt dir dazu eine ein? Ich sag nur Trump und jetzt kannst du dir irgendwas raussuchen.
Eine scherzhaft gemeinte Falschmeldung von Trump. Mhm. Boah, das ist ganz schön schwierig, weil grundsätzlich wirkt es ein bisschen so, als wären alle seine Aussagen scherzhafte Falschmeldungen.
Es gab letzte Woche, glaube ich, etwas, das er geäußert hatte.
Ach so, okay. Er meinte, glaube ich, dass man den Patienten, die mit Corona infiziert seien, einfach Desinfektionsmittel spritzen soll.
Ja, genau. Das kann man zum Beispiel als Hoax bezeichnen. Und jetzt gibt es noch eine letzte Sache, und zwar moderne Sagen oder auch Urban Legends. So skurrile Geschichten, deren Ursprung sich nicht zurückverfolgen lässt. Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe in einem Forum gelesen und dann wieder irgendwelche Sachen gehört, oder wenn du sagst, ey, von mir, vom Kumpel, das, der Nachbar, der Hund und so weiter, der hat gehört und so, ja, dass da in der Stadt Krokodile im Kanal schwimmen, dann ist die Belegkette schon etwas dubios. Und die Geschichten sind meistens schaurig und skurril. Und genauso verhält es sich auch mit dieser Nierengeschichte. Das ist eine Urban Legend, die einfach eine Weile rumging und sie wurde niemals belegt.
Okay. Ich sehe dich gerade so als unseren Verschwörungsexperten an, weil du dich ja offenbar richtig gut da eingearbeitet hast. Jetzt habe ich mal so eine Frage. Wie ist dein richtiger Name? Du hast mir vor ein paar Tagen mich darauf aufmerksam gemacht, okay, das neue Infektionsschutzgesetz sollte man mal ein bisschen mit einem kritischen Auge betrachten. Und du hast mir von einem Attila, wie heißt der?
Hildmann.
Attila Hildmann, der vegane Dönerverkäufer, ist es doch aus Berlin, oder?
Im weitesten Sinne, genau.
Der kursiert ja ziemlich stark gerade in den Medien, unter anderem auch in der Bildzeitung und so weiter. Und ich habe mir sein Instagram-Profil mal so mit einem halben Auge angeguckt und habe festgestellt, hey, eigentlich macht der darauf aufmerksam, dass das neue Infektionsschutzgesetz, das jetzt am, glaube ich, 15. Mai abgesegnet wird, dass man das doch ein bisschen kritisch betrachten sollte, weil ja, in so einem Infektionsfall kann ja wohl dann der Bundestag, den Bundesrat übergehen, in Teilen zumindest und so weiter. Und ich habe mir das dann ein bisschen genauer angeguckt und habe dann gesehen, sag mal, der ist ja irgendwie nicht ganz bei Trost, der Typ. Der scheint ja irgendwelchen wilden Verschwörungstheorien zu folgen und wird auch von der Bildzeitung als Verschwörungstheoretiker bezeichnet.
Übrigens, ja, dem Fakt im Blatt schlechthin.
Ja, dem Faktenblatt schlechthin, aber ich meine, die haben ja immer noch eine große Macht, was die Meinungsbildung angeht. Und ich glaube, alle, ich unterstelle das jetzt einfach mal so ein bisschen pauschal, alle, die diesen Artikel lesen, meinen jetzt, okay, da gibt's einen Typ in Berlin, der ist gegen das Infektionsschutzgesetz und deswegen Verschwörungstheoretiker. Jetzt ist die Frage, also es gibt ja wohl gewisse Ungereimtheiten, Dinge gegen, ja, wo man einfach ein bisschen kritischer drüber denken sollte, beispielsweise das Infektionsschutzgesetz. Und ja, jetzt gibt es da eben Typen, die sind dagegen, aber irgendwie mit ein paar von ihren Denkweisen wohl ja ein bisschen weit ab vom Schuss, also so Aluhutmäßig. Ja, wie soll man gegenüber so einem Typ jetzt stehen? Also er wird jetzt irgendwie so mundtot gemacht mit dem Vorwurf, du bist Verschwörungstheoretiker, hört nicht auf den, der spinnt. Aber ich finde, im Kern hat er ja recht. Er will auf diese Problematik aufmerksam machen.
Mhm. Ja, das sind so zweierlei Punkte, die da mit reinspielen, glaube ich. Es gibt einfach eine Welt bei uns, eine Realität, die immer komplexer wird durch diese Übermengen an Informationen, die wir bekommen. Und sorry, wir müssen begreifen für uns, dass die Realität nicht immer einfach oder eindeutig ist. Und das ist aber für einen Menschen schwer zu ertragen. Du willst eine klare, hundertprozentige Aussage haben. Und die können dir aber viele Menschen nicht geben. Nicht, weil sie Idioten sind, sondern auch Top-Experten können dir keine eindeutige, nicht immer einen eindeutigen Rat geben oder eine eindeutige Erklärung. Wie gesagt, was auf die Komplexität von Themen zurückzuführen ist. Das heißt, du wirst, sogar wenn dich jemand nach bestem Wissen und Gewissen wertfrei versucht aufzuklären über Sachverhalte, nicht selten dastehen und vielleicht nicht ganz zufrieden sein, weil du vielleicht dann auch so ein bisschen so irgendwo da abwägen musst in diesen Möglichkeiten und der in die, oder in diesem Möglichkeitenfeld, das dazwischen zwei Extreme liegt. An dieser Stelle möchte ich übrigens verweisen auf unsere Folge AVAP, as Veggie as Possible, die sich auch genau mit diesem Verhältnis oder mit dieser Verhältnismäßigkeit auseinandersetzt. Zwischen Schwarz- und Weißdenken und so die verschiedenen Facetten zwischen zwei Extremen abzustecken.
Also für mich war bisher, also so, ja, die selbstgewählte Definition von Verschwörungstheorie war immer, wir haben irgendwelche komplexen Sachverhalte, die lassen sich nicht so ganz einfach verstehen. Und die Verschwörungstheorie tut Folgendes, sie versucht einfach, die ganze Komplexität von einem Thema durch einfache Behauptungen zu erklären. Also im Grunde genommen das Komplexe sehr einfach zu machen. Und ich glaube, dahinter steckt auch die Gefahr, ja, weil es gibt nicht nur Dinge, die kompliziert zu erklären sind, sondern es gibt bei ganz, ganz vielen Themen auch immer viele Menschen, die noch mitreden möchten. Und alles, was wir irgendwie politisch dargelegt bekommen, ist ja irgendwie ein Konsens oder ein Kompromiss, besser gesagt, glaube ich. Ja.
Das ist, genau. Also ich möchte nochmal auf das Thema von Attila Hildmann zu sprechen kommen. Ich merke, ich sehe auch seine Posts, dass er sehr viele kritische Dinge anbringt, gerade gegen Bill Gates, wegen der aus seiner Sicht Zwangsimpfung, die also die deswegen Zwang ist, weil wir, wenn wir uns nicht impfen lassen würden, unsere Grundrechte automatisch per Gesetzdefinition verlieren würden. Das sind so seine Aussagen. Wenn man sich die Kommentare durchsieht, gibt es zwei intensive Meinungen, natürlich schwarz und weiß. Also danke, endlich sagt's mal einer. Und wir kämpfen bis zum Tod gegen diese Perversion. Und die anderen Leute,
die auf Facebook
oder Instagram, genau. Ja, genau, digital. Und andere, die dann halt brutal dagegen haten und dann mit den typischen Sachen, da wird auch viel unter der Gürtellinie geschossen. Ich würde sagen, es ist halt eine ganz normale Unterhaltung auf Instagram, ne? Der dritte Part ist der, den ich gut finde in diesen Kommentaren, der noch sehr rar ist, der aber wichtig ist. Die sagen, schick uns doch mal die Fakten, schick uns mal die Links, dann können wir die Zusammenhänge verstehen. Und ich muss sagen, ich habe der Süddeutschen Zeitung da einen Artikel, der auch gesagt hatte, dass die Befugnisse des Bundesgesundheitsministers anscheinend doch sehr, sehr stark gestärkt werden sollen durch dieses Gesetz. Aber ich weiß nicht, ob das, also wie schlimm das insgesamt alles ist. Mir ist es wichtig zu sagen, also pass auf, ich hab zwei Punkte als Fazit. Erstens, in diesem Beispiel geht es sogar darum, um die Frage, ist es eine Verschwörungstheorie oder nicht? Also verschwört sich eine Gemeinschaft, in dem Fall die Regierung, gegen die Menschen? Und der zweite Punkt aus meiner Sicht ist der, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist brandgefährlich. Er ist in der Bringpflicht aus meiner Sicht, als, ich sag mal, angeschuldigter Verschwörungstheoretiker mit Belegen, alles zu belegen, soweit, dass man sagen kann, ja, okay, das ist nachvollziehbar. Da ist anscheinend doch was dran. Und wenn nur ein Teil dran ist, ja, also die Frage ist, ist es völliger Schwachsinn oder ist da was dran? Und er ist da einfach in seiner Erzähl- und Argumentationsweise polemisch, wer weiß, ne? Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, nicht schwarz-weiß zu denken. Und ich sehe auch, und ich glaube, das siehst du genauso, viele Wissenschaftler, die einfach in Sachen Maßnahmen und Einschätzung der Thematik, gerade bei Corona, ganz schnell in eine Ecke gestellt werden und auch sich den Aluhut aufsetzen lassen müssen als Verschwörungstheoretiker. Und das ist brandgefährlich.
Ja, das sehe ich genauso, weil im Endeffekt es muss einfach eine lebendige Diskussion stattfinden und wenn dann jemand einfach als Aluhut Verschwörungstheoretiker hingestellt wird, dann hilft es, glaube ich, nicht. Wir müssten abstimmen, also ich denke auch, der Attila, der müsste da, ja, der ist in der Bringschuld, weil einfach eine Meinung zu äußern, die nicht begründet ist, okay, das ist natürlich zulässig, aber ich sag mal vielmehr so, eine Behauptung aufzustellen, die auf irgendeiner Vermutung beruht, das bringt natürlich niemand weiter. Weil, ja, die Intuition von einem Einzelnen, die kann natürlich nicht über die Faktenlage entscheiden. Aber eine Diskussion dadurch anzustoßen, finde ich eigentlich schon ziemlich legitim.
Ja, gerade weil es in diesem Fall nicht darum geht, dass irgendwelche Nierenklauer einzelnen Leuten da irgendwie was tun wollen, sondern hier geht es doch irgendwie um das Thema Grundgesetzänderung, Grundrechte der Menschen und so weiter. Mhm. Das sollte man schon mal in der Lage sein, Fakten zu bringen. Ansonsten steht er in derselben Ecke, also der sogenannten Verschwörungstheoretiker, wie Menschen, die wirklich, auch wie gesagt zum Thema Corona, einfach eine differenzierte Meinung haben und eine differenzierte Meinung belegen können. Und da geht es um ganz andere Detailfakten, die man aber anbringen sollte. Zum Beispiel um Leute, die ganz klar beschreiben können, warum, also auch mit Fakten beschreiben können, warum aus deren Sicht Maskenschutz absolut schwachsinnig ist. Aber gut, lass mal weg von den Masken gehen und von dem Thema und auf ein ganz wichtiges Thema zu sprechen kommen. Weißt du denn, warum es diesen Aluhut gibt?
Ich habe keine Ahnung. Warte. Es schützt, glaube ich, vor irgendwelchen Außerirdischen, die deine Gedanken lesen oder so.
Ja, sinngemäß. Ja, doch.
Aber mehr weiß ich nicht.
Ich lese mal vor, das Konzept wurde zuerst in der 1927 veröffentlichten Science-Fiction-Geschichte The Tissue Culture King von Julian Huxley erwähnt. Darin entdeckt der Protagonist, dass Kappen aus Metallfolie benutzt werden können, um die Effekte von Telepathie zu blockieren. Jetzt ist natürlich die Frage, warum unbedingt Alu? Also ich glaube einfach, weil es günstig ist und weil es leichter ist, als wenn du dir so ein 18-10er Edelstahl-Ding da auf den Kopf drückst. Ich glaube, das wird irgendwann schwer.
Das ist meine, die Frage, das ist meine Theorie. Er wird es ja wissen, warum. Der hat ja Ahnung, der Typ, hoffentlich.
Möglicherweise, wer weiß, ne? Sag mal eine Frage. Hast du Lust, dass wir noch zum Abschluss uns mal ganz spontan überlegen oder uns gegenseitig sagen, welche Verschwörungstheorie nach unserem, ich sag mal, nach dem Wissen, das wir vor dieser Folge hatten, als Verschwörungstheorie bezeichnen? Dann schauen wir mal, was wirklich Verschwörungstheorie wäre und warum, oder ob es vielleicht doch eine Hoax oder eine Urban Legend wäre.
Okay, das kannst du ja dann ein bisschen versuchen einzuordnen.
Ich bin jetzt auch Experte. Ich habe nämlich einige Artikel gelesen.
Okay, bin ich mal gespannt.
Also ich fange mal direkt an. Die Nierenstory, die hatte ich ja schon erwähnt. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das ist eine Urban Legend.
Okay, bin mal gespannt, was unsere Meerschweinchen dazu sagen. Mir fällt da spontan diese erste Mondlandung der Amerikaner ein. Mhm. Und es wird ja von vielen behauptet, ja, niemand war jemals auf dem Mond, beziehungsweise die Amerikaner waren nicht auf dem Mond. Das war alles nur eine große Story, um groß dazustehen. Weil es war ja auch ein großes, ich glaube, der Kennedy hat es damals gesagt, liebes Volk, wir haben ein Ziel, guckt mal da hoch an den Himmel, da ist dieser Mond, da wollen wir in so und so vielen Jahren sein. Also es war praktisch, dieser Mond, der war für die ganze Nation immer sichtbar und alle haben auf dieses Ziel hingearbeitet. Das war, finde ich, sehr genial auch von ihm. Auf jeden Fall war dann dieser Tag, ich weiß jetzt das Datum spontan gar nicht, müsste ich jetzt ehrlich gesagt nachgucken, aber dann ist dieses Video da entstanden, das ja, glaube ich, jeder kennt, diese Szenen, wo der Armstrong da auf dem Mond rumhüpft und so weiter. Und da gibt's ja etliche YouTube-Videos und so weiter, die sagen, hey Leute, dieses Video kann unmöglich auf dem Mond gemacht worden sein. Und eine Szene, die ist mir da ganz besonders im Kopf geblieben, und zwar die amerikanische Flagge, die da aufgestellt wird in dem Video, die dann einfach im Wind weht. Das finde ich extrem komisch, weil auf dem Mond gibt's ja keinen Wind. Also die Fahne kann ja nicht im Wind wehen und so weiter. Und es gibt da noch ein paar andere Sachen, die in dem Video ein bisschen kurios sind. Ist jetzt halt die Frage, wurde dieses Video auf dem Mond gemacht oder nicht? Oder, beziehungsweise die weiterführende Frage wäre dann, ja, waren sie denn überhaupt auf dem Mond, falls sie dieses Video nicht auf dem Mond gemacht haben? Es ist so ein bisschen komisch, ja. Also vielleicht wurde das auch schon abschließend geklärt, ich weiß es nicht. Aber mein Wissensstand ist, dass es so ein bisschen unklar ist, die ganze Situation. Ich glaube, dass es technisch auf jeden Fall möglich war, dort zu landen, wenn man es richtig macht. Da zweifle ich persönlich jetzt nicht unbedingt dran, aber an diesem Video, da habe ich schon starke Zweifel, dass es tatsächlich auf dem Mond entstanden ist. Also da gibt es ja einige Sachen, die ein bisschen komisch sind. Also das wäre jetzt praktisch meine Top-Platz, die drittplatzierte Verschwörungstheorie, die ich euch nennen möchte.
Jetzt kommt die Experteneinschätzung von mir dazu. Die Mondlandung hat stattgefunden, sagen Experten, und sie begründen es wie folgt. Zum einen, wie du auch sagst, war es technisch möglich zu der Zeit. Zum anderen wären Verschwörungen dieser Art definitiv irgendwann ans Tageslicht gekommen. Du hast nicht Hunderte oder Tausende, du hattest Millionen Menschen, die aktiv in diesen Prozess, in dieses Ereignis involviert waren. Du hast damals eine politische Situation gehabt, in der im eigenen Land die Menschen gegen die Regierung waren, auch wegen des Vietnamkriegs. Die jungen Leute fanden diesen technischen Fortschritt toll. Für die Alten hat sich nichts geändert, trotz der Mondlandung in ihrem politischen und gesellschaftlichen Alltag. Deswegen gab es nach wie vor Regierungskritik. Das Ganze spielte damals zur Zeit des Kalten Krieges. Amis gegen Russen. Man hat sich sowieso immer versucht zu bombardieren mit Unterstellungen etc. Und von den Russen kam das nicht. Und die Russen hätten auch über Jahrzehnte hinweg die Ersten sein müssen, die dann das als Verschwörungstheorie hätten, ich sag mal, belegen müssen.
Aber jetzt fällt mir noch was ein. Mega geil. Ein sehr beliebtes Instrument, das wird heute auch noch verwendet. Pass auf, das Gegenargument. Ja, aber die Russen, die haben doch die Leute dazu gebracht, das zu sagen. Die Russen sind doch die Bösen.
Ah, okay, ja.
Also, hast du das völlig vergessen, Patrick?
Ach so, echt? Das habe ich jetzt irgendwie...
Das müssen doch die Russen gewesen sein. Also egal, was passiert auf der Welt, die Russen waren immer dran schuld.
Ach so, ja, das ist sowieso. Wobei ich glaube, ich sag mal so, ich habe auch russische
Doping,
Freunde.
Wahlmanipulation. Also für Trump als Präsident ist nicht das amerikanische Volk verantwortlich, sondern Putin.
Ja, klar. Und das, das chinesische Virus kannst du nur mit Injektionen von Desinfektionsmittel in die Blutbahnen in geringen Mengen überstehen. Ja, ja, genau.
Na gut, ja, ja. Ich hoffe, ihr versteht, was wir meinen.
Also ich glaube, es geht darum, es gibt Sachen, die sind so blöd, wo man sagen kann, es sind Urban Legends. Es gibt Dinge, die sind Verschwörungstheorien und es gibt einige Verschwörungen. Ich habe eine tolle Verschwörungstheorie, die besagt, dass Reptiloide die Welt beherrschen. Das sind reptilienartige Außerirdische und andere Wesen, Reptilien mit Reptilienähnlichkeit, die aber auch dem Menschen sehr ähnlich sind. Und die stecken hinter allem. Diese Reptiloiden. Also auch Angela Merkel ist ein Reptiloid, habe ich mir sagen lassen. Und es gibt einen YouTube-Kanal anscheinend, der letztes Jahr diese Schwächeanfälle von der Kanzlerin damit begründet hat, dass sie beim Abspiel der Nationalhymne von der Frequenz dieser Nationalhymne gestört worden sei. Und deswegen ist Angela Merkel, die eher ein Reptiloid ist, laut dieser Menschen, etwas in sich zusammengegangen. Das habe ich mir nicht ausgedacht.
Mega. Also ich dachte jetzt, die Russen sind schuld, aber jetzt glaube ich eher, die Reptiloiden waren sie.
Nein, das sind ja alles Reptiloiden. Also auch Putin ist ein Reptiloid.
Ach so, die gehören zusammen in Wahrheit.
Alle.
Also dann werden uns alle anderen Verschwörungstheorien nur vorgespielt von Verschwörungsgemeinschaft. Und in Wahrheit sind es die Reptiloiden, die das alles steuern.
Zum Teil zumindest, ja.
Wahnsinn. Das ist mir fast schon, zu komplex für eine Verschwörungstheorie.
Hast du Gegenbeweise?
Ja, Xavier Naidoo.
Warum was hat... Wieso?
Was ist Xavier Naidoo ist der einzig wahre Wisser. Er weiß alles.
Zum Beispiel, dass dieser Weg kein leichter sein wird.
Ja. Herr, übrigens, was ich, also ich übernehme jetzt einfach mal wieder die Verschwörungstheorie und präsentiere euch meinen Platz 2. Kommt nicht unbedingt von Xavier Naidoo, aber ein paar Hintergründe zu ihm. Ich fand den damals als Jugendlicher so, ich weiß nicht, wann war das, so um die Jahrtausendwende, da fand ich den richtig cool. Da hatte der ein Lied, das hieß Adriano, und da hat er sich so voll gegen Nazis und gegen Rechte aufgelehnt und hat da mega den Song irgendwie mit allen Rappern gemacht, die es damals gab. Und Und plötzlich so ein paar, ich hab den nicht aktiv verfolgt, seine Musik jetzt auch nicht wirklich gehört. Plötzlich erfahre ich ein paar Jahrzehnte später, ja, der ist irgendwie rechtsradikal oder so. Und das hat für mich irgendwie gar nicht zusammengepasst. Aber gerade macht er echt Schlagzeilen mit seinen Verschwörungstheorien. Und meine Lieblingsverschwörungstheorie, die Xavier Naidoo mag, ist die Kanzlerakte. Hast du schon mal gehört?
Die Kanzlerakte. Nee, ja? Die Kanzlerakte.
Die Kanzlerakte. Und zwar unmittelbar vor Gründung der Deutschen oder der Bundesrepublik Deutschland haben sich die Siegermächte zusammengesetzt und sich die Medien oder die Kontrolle der Medien für die nächsten 150 Jahre gesichert. Das bedeutet bis zum Jahr 2095, wenn ich jetzt richtig gedacht habe, haben die Medien der Siegermächte haben die Siegermächte Kontrolle über die Medien in Deutschland. Und die Kanzlerakte sagt, dass jeder Kanzler, wenn er ins Amt kommt, das unterschreiben muss. Also, dass die Siegermächte die Kontrolle haben. Finde ich Wahnsinn. Also, ich glaube, was so dahinter steckt, ist, dass natürlich Siegermächte in dem Krieg immer so ein bisschen die Geschichte schreiben dürfen, in Anführungsstriche. Das war bestimmt auch so nach dem Krieg hier in Deutschland. Aber, naja. Was auch immer dahinter stecken mag, wir werden es im Jahr 2095 erfahren.
Richtig. Gerade die Reptiloiden unter euch, weil die werden noch ein bisschen älter. Dazu habe ich eine Anmerkung. Und zwar, es ist bei vielen Menschen, und das geht nicht um Verschwörungstheorien, sondern es ist bei vielen Menschen, ich sag mal, so der Common Sense, dass die Medien per se, nicht in Deutschland, sondern generell, die vierte Macht in einer Demokratie sind. Das heißt, dass du durch Medien, die starken Einfluss haben, sehr, sehr starke Meinungsbildung hast. Du kannst damit Leute stürzen. Du kannst mit der Bild, das wissen wir, du kannst Leute vernichten, du kannst Leute heroisieren. Und wer das nicht glaubt, der kann mal nach Italien schauen, ne, wo so ein gewisser Herr Berlusconi, ich glaube, über fast alle großen Medienkanäle verfügt. Ja, also wir sagen uns, der Typ ist untragbar in jeglicher Form. Und drunten wird er gefeiert. Und viele Menschen konsumieren seine Medien und der wird nicht irgendwie Kritisches über sich selber schreiben. Man sieht teilweise, wie große Medien bei uns berichten über gewisse Zustände. Und wenn man sich faktenbasiert auch Dinge wie die Anstalt ansieht, eine Kabarettsendung, die einmal im Monat kommt im ZDF, die alles, was sie in ihren Stücken, sage ich mal, ihren Auftritten thematisieren, mit Belegen nachreichen in Schriftform, für alle öffentlich einsehbar, da sieht man eben schon, dass nicht alles wirklich so kritisch berichtet wird. Und da geht es aber nicht um Weltverschwörung, da geht es oftmals um wirtschaftliche Interessen etc. etc. Und dazu kann man stehen, wie man möchte. Aber man sieht, die Medien haben Einflussnahme.
Ja. Richtige Influencer, die Medienleute.
Klar. So, von Medien, als Influencern zu einem anderen Influencer, zu den bösartigen Menschen, die Chemtrails über uns sprühen.
Also ich muss sagen, Patrick, die Luft, die ist viel klarer geworden. Ich kann auch klarer denken, seit die Flugzeuge nicht mehr fliegen.
Die Chemtrails, ja, die dienen dazu. Weißt du, wozu die eigentlich da sind, die Chemtrails bei uns?
Ich hab keine Ahnung.
Die werden von, soweit ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, das deutsche Volk unfruchtbar zu machen.
Ach so, okay.
Damit endlich die Araber oder die Juden oder beide über dieses Land herrschen. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber
ja,
ich
glaube. Es klingt verdammt einleuchtend.
Atmen, ich wollte gerade nicht lachen, sorry. Ja, ich finde es sehr, sehr interessant. Also, ich sag mal so, es hat sich, soweit ich das mitbekommen hatte, bei Chemtrails gab es gerade in Facebook-Gruppen Bewegungen, starke Bewegungen dazu. Und dazu gibt es auch einen wichtigen Mechanismus, den man anbringen muss. Den hatten wir vorhin auch mal kurz angerissen. die Tendenz dazu, dass wir eindeutige Aussagen haben wollen und die Tendenz dazu, dass wir oftmals bei solchen Themen in Schwarz und Weiß kategorisieren, also das eine oder das andere. Was in Facebook-Gruppen bei dem Thema Chemtrails anscheinend passiert ist vor einigen Jahren, ist, dass dort drüber diskutiert wurde, dass es natürlich auch Leute gab, die gesagt hatten, da könnte was dahinter stecken, ich gehe da mal mit rein, ich frage auch mal kritisch nach, und Leute, die kritisch nachgefragt hatten, bekamen aber keine Fakten oder sonstige sachliche Aussagen, die wurden oftmals aus den Gruppen geworfen. Das heißt, du hast dich versucht, in dieser Gruppe einfach in deiner Meinung zu bestärken, mit den Leuten, die dir dazu gepasst haben. Die anderen hast du ausgestoßen. Und dann hast du dir so ein bisschen das Rosinenpicken genommen, ne? Mit Punkten, Aspekten. Das
Rosinenpicken.
Ja, das ist auch ein wichtiger Fakt, ja, wo du sagst, das und das, dieser und jener Punkt, der gefällt mir ganz gut in meiner Argumentation, auf den fokussiere ich mich. Gut, das machen viele Menschen auch in einer guten Diskussion. Aber da wird eben schon das eine oder andere außer Acht gelassen, würde ich sagen. Also ich denke mir so als Chemtrail-Flieger, wenn ich Chemtrails fliege und dann wieder auf die Erde zurückkomme, also wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit, weil so ein Flugzeug fliegt ja nicht ewig, dann bin ich davon doch auch betroffen, wenn das ganze Zeug in der Luft herumschwirrt.
Nee, du trägst mir ja jetzt die Masken oder so, oder? Genau, man trägt diese Schutzmasken, die Atemschutzmasken bei Corona, nur damit man es nicht von den Chemtrails beeinflusst wird.
Oder sind einfach Reptiloiden dagegen immun?
Ich glaube, die Russen waren es, Patrick.
Ich bin total verunsichert. Scheiße. Was machen wir jetzt?
Aber was ich halt auch noch bei dem Thema Chemtrails interessant finde, da oben fliegen ja Flugzeuge, die verbrennen Treibstoff und dieser kondensiert dann. Also ich weiß nicht, wir haben ja das Glück gehabt, Thermodynamik an der Uni zu lernen, und jeder, der ein sogenanntes Mollier-Diagramm lesen kann, der versteht, was da oben passiert. Und ja, deswegen weiß man einfach, okay, Leute, das, was da hinten rauskommt, das ist einfach Wasserdampf, der kondensiert.
Naja. Mollier, der war übrigens auch Reptiloid, ne? Also, weißt du schon.
Ja, aber das, okay, das geht ja echt zeitlich zurück. Oder man hat à la George Orwell 1984 die Vergangenheit manipuliert und das Mollier-Diagramm in der Vergangenheit entspringen lassen. Und jetzt nutzen wir das, um es zu erklären. Okay, ihr merkt schon, es wird immer komplexer. Nochmal, ich glaube, abschließend möchte ich noch mal eine Top-Verschwörungstheorie anbringen. Mhm. 9/11. Patrick, wer war denn das eigentlich wirklich? Das war doch die CIA, oder?
Zum Beispiel, klar.
Also entweder die CIA oder die Russen oder die Reptiloiden. Nee, Spaß beiseite. Was damals passiert ist, das war natürlich eine Katastrophe. Unabhängig davon, wer das jetzt da reingeflogen hat oder wer nicht. Es gibt aber eine interessante Sache, die ist mir durch Zufall mal über den Weg gelaufen. Es gibt da so einen sehr, sehr charismatischen Speaker, sage ich mal, der nennt sich Dr. Daniele Ganzer. Es ist ein Schweizer, und der hat auf YouTube echt mega krasse Videos. Also man guckt sich das an, man sitzt da vor dem Bildschirm und denkt, boah, jetzt Popcorn. Mega geil, das, was der da erzählt. Alles so logisch und schlüssig und dargelegt. Und der muss doch recht haben. Und das finde ich echt faszinierend, aber auf der anderen Seite auch beängstigend, weil ich genau weiß, hey, damit kriegt er halt ganz, ganz viele Leute. Nur eine Sache, das fand ich echt interessant. Die habe ich mir angeguckt, und das war 9/11. Und zwar gab es da das Gebäude WTC-7. Das ist neben den Twin Towers gestanden. Auch 180 Meter hoch. Ein Riesengebäude. Und er zeigt da ein Video, wie dieses Gebäude in sich zusammenfällt. Und zwar ohne Vorankündigung. Also da drin gab es wohl kein Feuer, es ist kein Flugzeug reingeflogen. Und das Gebäude ist in sich einfach zusammengesackt. Und er macht das echt clever. Er sagt, okay, es gibt da wissenschaftliche Untersuchungen, auch mit Simulationen an Rechnern und so weiter. Zum Beispiel die Uni in Fairbanks, Alaska, glaube ich, die forscht da dran. Die untersuchen, wie dieses Gebäude letzten Endes eingestürzt ist. Und das Einzige, was man sich erklären kann, ist, dass es gesprengt werden musste oder wurde. Also das ist die einzige Möglichkeit, weil es durch ein Feuer und so weiter nicht einstürzen hätte können. Wie auch immer. Ich finde es sehr spannend, weil irgendwie es lässt sich tatsächlich nicht ganz schlüssig erklären, aber dazu muss man auch sagen, wir sind alle keine Experten, die sich mit Baustatik und so weiter auskennen. Aber mal so einen kritischen Gedanken dahinter zu haben, glaube ich, das schadet nicht. Also von vornherein zu sagen, hey, der Typ, der hat doch gar kein Recht, sowas zu sagen, das denke ich, ist komplett falsch. Nur einfach mal nachzudenken und zu fragen, hey, könnte das wirklich so gewesen sein? Mhm. Ich glaube, eine richtige Antwort, die wird man nicht finden, aber es hilft auf jeden Fall.
Sag mal eine Frage. Mhm. Hätte es vielleicht eine günstigere Alternative gegeben, als mit Flugzeugen in die Twin Towers zu fliegen?
Also ich aus rein wirtschaftlicher Sicht, wenn ich eine Terrororganisation wäre, würde ich auch einfach zwei Flugzeuge klauen, da reinfliegen und die dann einstürzen lassen. Das kostet ja nichts. Also in Anführungsstrichen.
An Aufwand, an Organisation, an Vorbereitung, das ist ja doch recht komplex, oder?
Naja, aber wie viele Leute waren das? Vier oder wie viele sind denn da in den Flugzeugen gewesen?
Keine Ahnung, nicht viele, ne? Ja.
Ich würde sagen, für das, was, also sie haben ja ein Ziel verfolgt, nämlich, dass diese Türme einstürzen. Das haben sie ja offenbar erreicht und das mit einem relativ geringen Aufwand. Also das klingt jetzt total kühl und hart. Soll nichts an der Tatsache ändern, dass da was total Schlimmes passiert ist. Nur ich versuche gerade eben nachzuvollziehen, wie die Leute diese Terrorfuzis da gedacht haben.
Mhm. Also pass auf, warum ich da so kritisch hinterher bin, hat einen Grund. Es gibt einen Podcast. Ich glaube, der heißt Hoaxilla, wir verlinken das natürlich. Das ist ein Pärchen, das aus Deutschland, das seit knapp 10 Jahren sich ganz intensiv mit Verschwörungstheorien befasst und die Ergebnisse auch in ihren Podcast-Beiträgen bringt. Und die Frage ist natürlich am Ende bei solchen Diskussionen, was kann man denn tun? Und eine Sache, die man tun kann, ist, dass man immer weiter nachfragt, beharrlich nachfragt. Und zwar einfach so weit, und zwar so lange nachfragt, bis womöglich Widersprüche sich ergeben. Und wenn du das tust, aber dann kannst du viele Verschwörungstheoretiker womöglich so ein bisschen, ich sag mal, in die Enge treiben. Ja. Es müssen in dem Weltbild müssen Widersprüche auftauchen können. Und dann weißt du, okay, da ist anscheinend doch eine Verschwörungstheorie dabei.
Ja, ich glaube, auf einem gewissen Level funktioniert das nur. Manchmal gibt es auch Widersprüche, nicht unbedingt aufgrund von Verschwörungstheorien. Es liegt oft an der Faktenlage. Naja, aber Patrick, was sagen wir zusammenfassend? Ich glaube, Verschwörungstheorien sind einfach, ja, die sind einfach da, sind allgegenwärtig. Teilweise kann man sie, weil man einfache Zusammenhänge, glaube ich, schon kennt und versteht, kann man drüber lachen. Mhm. Und ich denke aber, über einige lohnt sich's dann doch vielleicht mal ein bisschen nachzudenken, weil, ja. Ist ja kein Fehler, einfach ein bisschen kritisch zu sein.
Richtig, ja. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt noch zwei wichtige Sachen, die wir erwähnen sollten. Zum einen, was wir zu Beginn hatten, dass es verschiedene Abstufungen gibt. Die Unterscheidung zwischen Verschwörung, einer Verschwörungstheorie, auch da die Unterkategorien, die Hoax und die Urban Legends. Der zweite Punkt, der auch sehr wichtig ist, den wir zum Schluss, denke ich mal, einfach als wichtiges Element noch anbringen sollten, ist, es wird in den Medien, es wird in der Politik, und das ist keine Verschwörung, immer mit Angst gearbeitet. Wenn du mit der Angst der Menschen arbeitest, kannst du die Leute gut beeinflussen. Wenn du mit der Angst von Menschen versuchst zu arbeiten, dann sind sie, ja, da kriegst du Aufmerksamkeit und so weiter und so weiter. Und ich denke, wir haben vor vielem Angst. Wir haben Angst, dass unser Fußballverein verliert am Wochenende, dass er absteigt. Wir haben Angst, dass wir alle sterben werden an Corona. Wir haben Angst, dass jemand das Fleisch wegnimmt. Wir haben Angst, dass wir und so weiter und so weiter. Weißt du, was ich meine? Wir haben vor allem möglichen Angst. Und da geht es nicht darum, ob die begründet ist oder nicht. Und mit Angst wird auch viel gearbeitet. Und wer sich mal so eine Tabloid, also so eine wie nennt man das in deutschen Boulevardzeitungen ansieht, da wird schon sehr, sehr viel mit Schlagzeilen versucht, Angst zu schüren, grundsätzlich, zu allen Themen. Und nicht unbedingt mit dem speziellen Ziel, sondern mit dem allgemeinen Ziel, Aufmerksamkeit zu kriegen.
Ja klar, und ist ja wirklich aus wirtschaftlicher Sicht total logisch.
Mhm. Und das Problem ist jetzt aber, Verschwörungstheorien und alles, was darum kommt, darum, also Towerks und so weiter, die benutzen denselben Mechanismus. Es geht um Angst. Angst davor, dass eine neue Weltordnung kommt, eine Angst, dass Reptiloiden uns beherrschen und so weiter und so weiter. Angst. Und das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Ja, denke ich auch.
Und letzter Punkt, deswegen, das möchte ich noch anbringen. Letzter Punkt noch, wenn ihr beim nächsten Mal auf Verschwörungstheoretiker oder vermeintliche Verschwörungstheoretiker stoßen solltet, versucht immer, die Leute dazu zu bringen, dass sie mit ihren Beweisen kommen dafür, was sie, ich sag mal, in die Welt hinaus posaunen. Sie sind in der Beweispflicht, ihr müsst denen nichts belegen oder widerlegen. Diese sollen euch beweisen können, warum ihre Theorien richtig sind. Und wenn sie nur ein Stück weit richtig sind, dann hat man ja auch was gewonnen. Oder sie können es nicht und vielleicht schmecken sie auch um.
Ich denke auch, und zwei wichtige Dinge. Vergesst dabei das Popcorn nicht. Das wäre übrigens mein Leckerli dann sozusagen für diese Sache.
Ach scheiße, ich habe das Leckerli vergessen. Ja, das Leckerli von mir ist die der Podcast.
Das ist der Podcast, okay. Dann setze ich noch ein Leckerli oben drauf. Ich glaube, wir haben ja jetzt echt viel diskutiert. Und so viel müssen wir zum Ende gar nicht mehr, glaube ich, zu Leckerli sagen. Aber eins können wir den Leuten doch noch mitgeben. Patrick, wir verlinken einfach unten unseren Zuhörern den Aluhut bei Amazon.
Ah, claro, ja.
Und da könnt ihr wirklich euch gewappnet auf die Straße begeben. Dann seid ihr geschützt vor telepathischen Angriffen und vergesst aber die Schutzmaske nicht wegen den Chemtrails.
Für die Reptiloiden unter euch, das Problem ist aber, ihr könnt auch keine telepathischen Signale mehr senden, wenn ihr die aufhabt. Es könnte auch sein, dass die dann vom Aluhut reflektiert und zu euch zurückkommen.
Nee, es gibt doch mittlerweile welche mit Sende- und Empfangfunktion.
Reptiloiden oder Hüte?
Hüte. Na gut, mit diesen Worten verabschiede ich mich schon mal von euch. Ja. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet.
Macht's gut, bis dann.